Einen wunderschönen guten Morgen. So weit bin ich gar nicht her aus Hochstetten. Ich weiß, wer war schon mal in Hochstetten? Oh, doch noch. Wer kennt die Gemeinde in Hochstetten? Auch einige. Also unsere Gemeinde ist eine sehr, sehr alte Gemeinde, ein bisschen älter als ich, also schon 120 Jahre. Ich bin lange Zeit Ältester dort gewesen. Wir sind derzeit vakant. Und zwar schon über ein Jahr. Wir haben also keinen Pastor, sind auf der Suche. Und ja, ist leider auch so, dass er auch hier der Fachkräftemangel seinen Einzug gezogen hat. Wir werden wahrscheinlich noch ein weiteres Jahr in die Vakanz gehen. Das heißt, ich werde immer mal wieder unterwegs sein, auch zum Predigen. Wir haben oftmals Kanzeltausch, so auch hier. Zwar ist Jens, soviel ich weiß, noch im Urlaub, aber er hat mich gebeten, schon mal, er kommt dann im Juli dann zu uns, ob ich nicht heute bei euch sein darf. Ich habe mir überlegt, war ich schon mal bei euch? Ich glaube, einmal war ich hier und zwar war das bei einem Konzert oder vielmehr bei einem Pantomime mit Carlos Martinez. Aber sonst, an sich ist mir Bad Schönborn natürlich auch ein Begriff. Ich kenne Bad Schönborn aus meiner Jugend. Ich bin gebürtig aus Unterövisheim und von daher hat man immer ein bisschen Kontakt hat auch hier nach Probleme eher vielleicht in meinem zweiten. Ihr habt ja mitgekriegt, ich habe mehrere Berufserfahrungen, meistens biblische Berufe und eins davon war auch, ich war in Bruchsal und da kennt man ja natürlich Bad Schönborn auch, daher vielleicht die Probleme, den Wortversprecher zu Kislau. Verheiratet, 3 Kinder, 3 Söhne, inzwischen 5 Enkel und noch genau 3 Monate, dann werde ich in den Ruhestand gehen. Ob er wohl verdient ist, weiß ich noch nicht. Ich freue mich, wenn es dann vielleicht ein bisschen ruhiger zugeht. Wir haben jetzt gerade gesungen, reingewaschen durch dein Blut, mutig komme ich vor den Thron. Ich liebe das Wort Gottes, weil es ist sehr, sehr praktisch. Ich bin kein Theologe, ich komme aus der Praxis. Und von daher liebe ich so die ganz praktischen Dinge in der Bibel, die Gleichnisse, die Ich-Bin-Worte. Und ich bin dann hängen geblieben an den Ihr-Seid-Worten. Ihr seid. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Worte, ihr seid. Aber man muss immer wieder sagen, wenn es heißt, ihr seid, dann hat es eine Voraussetzung. Mutig komme ich vor den Thron, reingewaschen durch den Sohn. Wenn ich reingewaschen bin, kann ich mutig vor den Thron stellen. Es heißt, ihr seid, und da ist schon das erste, ihr seid Worte, ihr seid reingewaschen. Dann gibt es, ihr seid wiedergeboren. Ihr seid teuer erkauft. Kennt ihr auch noch ein paar ihr seid Worte? Ihr seid das Licht der Welt. Das Salz der Erde, freigesprochen, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid lebendige Bausteine, ihr seid ein lebendiger Körper, ihr seid ein Ölzweig eingepropft in die Wurzel, ihr seid Gottes geliebte Kinder, ihr seid Gottes Hausgenossen, Mitbürger der Heiligen. Man könnte diese Liste unendlich weitersetzen, aber ich bin an dem ihr seid Wort hängen geblieben, das jetzt unmittelbar auch war. Pfingsten. Und da hat der Apostel Paulus geschrieben, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig. Zweites, es gibt sogar dreimal kommt es vor. Wisset ihr nicht, euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Also ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Was mich gleich bei diesem ersten beim Lesen des ersten Textes seht, wisset ihr nicht. Wenn ich jetzt hier vorne stehe und sage, wisst ihr nicht, weiß nicht, wie es euch gehen würde. Muss ich es dir nochmal sagen? Hast du es vergessen? Wisset ihr nicht? Weiß nicht, was fühlt ihr dabei? Wie geht es euch dabei? Da ist doch so ein leichter Unterton drin. Da ist doch so ein bisschen Versagen. Wenn euch so jemand begrüßt und dann mit so einem Text, wisset ihr nicht? Und es ist 10-mal kommt das vor, dass Paulus zu den Gemeinden sagt, wisst ihr nicht? Und wenn er sagt, wisst ihr nicht, dann geht es nicht um den Einzelnen, sondern es wird ja im Plural gesprochen. Alle Leute, wisst ihr nicht, habt ihr es nicht auf dem Schirm? Seid ihr schon langsam dement? Wobei Demenz ist was anderes. Habt ihr es nicht, wisset ihr nicht? Kollektiver Gedächtnisschwund. Muss ich es euch nochmal sagen? Muss ich es euch nochmal unter die Nase reiben? Wisset ihr nicht, dass euer Leib Tempel Gottes ist? Weißt du es? Nein, manchmal weiß ich es nicht. Und das ist doch der Hammer, dass wir Gottes Tempel sind. Aber was bedeutet das, Tempel Gottes zu sein? Wie stellt ihr euch einen Tempel vor? Wer hat schon mal einen Tempel besucht? Und wo vielleicht? Japan. Jerusalem. Nepal. Ich denke, wenn wir so von Tempel reden, dann fällt es uns oder manchmal schwer, uns das irgendwie vorzustellen. Wie stelle ich mir einen Tempel vor? Und wenn wir, mit Ausnahme von Jerusalem, aber den Jerusalemer Tempel gibt es ja nicht mehr, aber sonst denken wir immer an Tempel, entweder an den buddhistischen oder an hinduistische Tempel. Oder Japan ist dann Shintoismus, genau. Also ich bin oftmals unterwegs und der krasseste Tempel, den ich gesehen habe, vielleicht mal ein nächstes Bild, das war in Indien. Wir machen viele Freizeiten auch für die Liebenzeller Freizeiten. Und da war ich in Indien und in Bir Kahan war ich im Rattentempel. Muss gestehen, es hat kostet ein bisschen Überwindung, da hinzugehen, da reinzugehen. Die Hälfte der Gruppe ist sowieso nicht mit reingegangen. Aber das ist schon etwas, was mit unserem Verständnis überhaupt nicht mehr, dass die da hinknien, auf Augenhöhe mit den Ratten sind und die dann anbeten, weil sie meinen, das ist die Großmutter. Oder Ähnliches. Also das ist schon etwas schwierig. Aber für mich war es einfach so, ja, jeder hat eine Vorstellung von einem Tempel. Und wenn jetzt Paulus schreibt, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, dann hat es was zu tun, dann hat es was mit dem Tempel zu tun. Wie stelle ich mir einen Tempel vor? Ein Tempel ist ja ein Gebäude, ein Heiligtum für viele Religionen. In einem Tempel werden rituelle Handlungen vollzogen. Und bei manchen, gerade auch bei den Griechen, war Tempel Aufenthalt der Götter. Nun, Paulus schreibt es ja zu den Korinther. So, deshalb die Frage, welche Bedeutung hat es und die Sichtweite, den Stellenwert hat den Tempel für die Gemeinde in Korinth. Korinth war schon so eine spezielle. Wer war schon mal in Korinth? Auch einige. Ihr seid viel gereist. Hat schon immer auch so Korinth, wenn man es so anguckt, die Landkarte, die Insel Peloponnes, ist es so, dort wo der Kanal von Korinth ist und zum Festland. Es sind so 75 Kilometer weg von Athen. Und Korinth hatte so ganz einen speziellen Namen. Korinth, wenn man es übersetzt ins Griechische, heißt es, der zur Dirne geht, der zur Prostituierte geht. Also da kann man sich so in etwa vorstellen, wie die Stadt war. Das war schon ziemliche, ja, soll ich sagen, Hamburg oder andere Hafenstädte. Die Gemeinde in Korinth und auch dort, die waren ganz unterschiedlich. Es gab viele Juden, es gab viele Heidenchristen. Also Heiden, das sind alle, die nicht zum Volk Israel gehörten, die dann zum Glauben gekommen sind. Und da sind ganz viele, auch welche bekannte, auch Judenchristen wie Aquila und Priscilla, wenn ihr den Namen schon mal gehört habt. Es gab also eine ganz unterschiedliche Gemeinde. Ich weiß nicht, wie unterschiedlich ihr seid, aber da sind auch verschiedene Nationalitäten da. Und so war es damals auch. Unterschiedliche Nationalitäten. Dann ganz unterschiedliche soziale Schichten. Ich habe nochmal nachgelesen, es war auch ein Kollege von mir da, der Stadtkämmerer von Korinth, war auch in dieser Gemeinde. Dann gab es Handwerker, dann gab es Sklaven, dann gab es Oberschicht von der Oberschicht, Lohnarbeiter und freigelassene Sklaven. Und wenn jetzt Paulus schreibt, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, dann war es für die ja noch ganz einfach. Ihr seht hinten, das war oben auf der Anhöhe, stand ein Tempel, ein Apollon-Tempel. Wenn die Griechen wussten sofort, ihr seid Tempel, dann mussten sie nur aus dem Fenster sehen und dann haben sie einen Tempel gesehen. Wie war es bei den Juden? Wie war es bei den Juden? Was haben die sich vorgestellt, wenn Paulus schreibt, ihr seid ein Tempel? Es gab ja drei Tempel. Der erste war eher so ein bisschen ein Tempel zu mitnehmen. Das war die Stiftshütte. Das war die Ort, also Zelt des der Gottesbegegnung. Auch das wieder Tempel, ein Ort Gottesbegegnung. Gottes Wohnstadt, so heißt es, wenn man es richtig übersetzt. Und da gab es den ersten Tempel, das war der Salomonische Tempel, so wird er genannt, weil den hat ja Salomo gebaut. David durfte ihn nicht bauen, sondern sein Sohn, der hat den Tempel gebaut. Der wurde dann zerstört, 586 vor Christus durch die Neubabylonen. Und dann kam die Zeit von Daniel, wo sie dann Wegführung gekommen. Später sind sie ja wieder zurück. Und unter dem persischen Statthalter Zerubabel wurde der zweite Tempel gebaut. Der zweite Tempel. Dann wurde er mehrfach auch renoviert. Und dieser zweite Tempel, die schon mal in Jerusalem waren, für mich ist das immer ein ganz besonderes Highlight. Ich war schon ein paar Mal dort. Dieses Israel-Modell zu sehen, unten dieser Tempel, wie er ausgesehen, damit man sich so ein bisschen vorstellen, wie er war. Und dieser Tempel, der wurde dann durch den König Herodes, deswegen wird er auch gern der herodianische Tempel vor Jesu Zeiten ja nochmal ganz umgebaut, also ganz neu gestaltet. Und der Tempel, so wie man jetzt auch da unten im unteren Bild sieht, der hat verschiedene Vorhöfe. Da waren also der Vorhof der Nichtjuden, der sogenannten Heiden, der Vorhof. Dann war der Vorhof der Frauen und dann kam der Vorhof der Juden, der Israeliten. Und im innersten Teil durften nur die Priester rein. Und dann gab es noch das Allerheiligste. Da darf nur einmal der hohe Priester rein. Also wie stelle ich mir einen Tempel vor? Die Juden hatten, wenn sie das hörten, natürlich dieses Bild im Auge. Die hatten natürlich eine Vorstellung. Aber wie geht es uns? Wie geht es uns? Wie stellen wir uns einen Tempel vor? Und bei den Juden, was hat man gemacht? Hauptsächlich geopfert. Man hat zum Ursprung, zu unseren Gemeinden heute. Man hat angebetet, man hat Anbetungslieder gesungen. Man hat geopfert, man hat gesungen, man hat gebetet. Dreimal sind die Juden zu diesen drei jüdischen Festen sind sie ja nach Jerusalem gepilgert. Einmal zu Pessach, dann zu Schuwot, das ist das Erntedankfest, und dann zu Sukkot, das ist das Laubhüttenfest. Der Tempel war ein Ort, wo die Menschen Gott begegnen. Es war Gottes Wohnung, Gottes. Dort haben die Menschen sind Gott begegnet. Es war ein Ort der Kommunikation. Dort redete Gott zu den Menschen und die Menschen zu Gott. Das haben wir vielleicht heute auch noch hier in unseren Gemeinden. Wir möchten Gott begegnen und Gott möchte uns begegnen. Und zum anderen ist der Tempel ein für Gott reservierter heiliger Raum. Ein für Gott reservierter heiliger Raum. Nun, wenn ich mich frage, was bedeutet der Tempel für mich persönlich? Welches Bild habe ich? Heiliger Raum. Gott sagte schon in 3. Mose zu seinem Volk, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und dann merke ich nur in diesem einen Vers, wie schwierig das ist, manches Mal ist, Worte zu verstehen. Was ist heilig? Für die Juden war es klar, heiliger Tempel, heilige Priester, heilige Gegenstände, alles rundum war heilige Schrift, war alles heilig. Was ist euch heilig? Wir sind ja noch in Baden, oder? Wenn wir Schwaben wären, wäre es einfacher, oder? Bei den Schwaben heißt ja, es ist Heiligblechle. Also, was ist heilig? Heilig ist etwas Besonderes. Etwas Verehrenswürdige. Verehrungswürdig. Ihr seid Tempel. Verehrungswürdig. Ihr seid heilig. Mit dem Wort heilig und heil, da haben wir Deutsche ja unser eigenes Problem, oder? Wir haben auch mal gemeint, unser Heil kommt von einer Person. Heilig. Ihr seid heilig. Aus dem Englischen vielleicht noch ein bisschen einfacher. Da kommt so von holy, von whole, von ganzheitlich. Von ganz. Ihr seid heilig. Heilig ist alles, was wir mit Gott in Verbindung bringen. Weil, wie ich schon eben gesagt habe, in 3. Mose heißt, ich bin heilig. Gott ist heilig. Und da müssen wir uns das mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wenn Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Wie adelt uns da Gott? Er sagt, ihr sollt heilig sein. Der Tempel ist heilig. Und so wie der Tempel heilig ist, so seid ihr auch. Gibt es eigentlich eine größere Beförderung, als dass wir heilig sind? Der Apostel Paulus schreibt oftmals Briefe an die Heiligen. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet, wenn ich zu euch gekommen wäre und hätte gesagt, an die Heiligen zu Bad Schönborn. Ihr seid heilig. Wir sind etwas Besonderes. Und was macht uns zu dem Besonderen? das ist nicht wir, die uns zu Besonderen macht, sondern wir haben ja vorhin gesungen, freigesprochen durch den Sohn. Komme ich vor den Thron. Da kriegt man so ein bisschen mit von der Heiligung. Geist Gottes, der in euch wohnt. Was bedeutet das? Es gibt insgesamt 16 Bibelverse, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Die Jahreslosung von vor 2 Jahren, die war ja schon ziemlich eindrücklich. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und ich weiß nicht, wie es mit euch gegangen ist in diesem Jahr, mit diesem Umgang von diesem Bibelvers, von dieser Jahreslose. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Also, am Anfang habe ich schon zu kauen gehabt an dem Vers. Und trotzdem ist er eindringlich, also er war, ja, wenn ich gerade auch immer wieder denke, so Big Brother is watching you. Ich will ja nicht überall überwacht werden. Und wenn dann heißt, Gott ist heilig, gab es so ein altes Kinderlied, wir haben es leider nicht gern. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Nein, so sollte das nicht rüberkommen. Nicht Angst machen, sondern Vertrauen schenken. Gott ist derjenige, der uns sieht. Und da geht es sogar jetzt hier, wenn er sagt, ihr seid Tempel, dann ist es ja noch ein Stück höher, als Tempel zu sein. Der Geist Gottes wohnt in euch. Gibt es eine engere Verbindung zu Gott? Der Geist Gottes wohnt. Ihr seid ein Teil Gottes. Aber bitte dreht es nicht drum. Ihr seid nicht Gott. Ihr seid ein Teil Gottes. Was Innigeres gibt es nicht. Und da kommen wir mal wieder zum Jerusalemer Tempel. Mit der Kreuzigung und dem Tod auf Golgatha von Jesus ist der Vorhang zerrissen. Von oben nach unten, der Zugang ist frei für alle Nationen, für alle Menschen. Es gibt keinen Vorhof mehr für Frauen und keine für Männer und keine für Nichtjuden. Wir können direkt zu Gott kommen. Eine innige Verbindung und genau das ist ja das, was es heißt, ihr seid der Leib Gottes, der Tempel des lebendigen Gottes. Und ich habe mir so überlegt, was heißt denn das für mich praktisch? Ich will es ja runterbrechen auf mein Leben. Als ich mich vorbereitet auf diesen Text, ist mir noch mal eins klar geworden. Manchmal stehe ich vor Fragen, die ich nicht beantworten kann. Manchmal stehe ich vor Problemen, die ich nicht lösen kann. Aber es wird eine Lösung für mich von mir verlangt und es wird eine Entscheidung von mir verlangt. Manchmal sind es auch ganz normale, ganz kleine Fragen. Ich weiß es nicht. Ich bete und kriege trotzdem keine Antwort. Aber dann kann ich sagen, Geist Gottes, der in mir wohnt, führe jetzt meinen Geist. Hilf mir, die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du in mir wohnst, dann kannst du mir auch helfen. Noch ein ganz kurzer fast zum Schluss ein Ausblung, euer Leib ist Tempel. Auch darüber könnte man jetzt zum Thema Leib wahrscheinlich eine ganze Serie machen. Und da gibt es auch ganz verschiedene Serien. Wie gehen wir mit unserem Körper um? Wie gehen wir mit unserem Leib um? Muss er nur funktionieren? Ist er Zentrum unserer Aufmerksamkeit? Idealisiere ich meinen Körper durch Mode, Gesundheit, Wellness. Eins ist nur so ganz kurz generell zu sagen. Ich muss meinen Leib annehmen. Und es gibt viele Bücher über Diäten und rund und dran. Für mich gibt es einfach eine Balance in der Leibhaftigkeit, in dem, wie ich mit meinem Körper umgehe. 3 Dinge. Und da könnte ich vielleicht sagen, wisset ihr nicht? wie Paulus am Anfang sagte, was gehört zu diesen drei Punkten? Ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung und Bewegung. Die drei Dinge, die reichen eigentlich schon aus. Und wenn man guckt, was die Bücher stehen, da kommen die meistens auch auf diese drei Dinge. Aber ich habe einen schönen Satz gefunden, und zwar von der Teresa von Aquila. Die schreibt im 5. Jahrhundert: Sei gut zu deinem Leib, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Guter Satz, oder? Und das von einer Nonne. Und das im 5. Jahrhundert. Sei gut zu deiner Seele, damit deine Sei gut zu deinem Leib, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Wir sind stark griechisch geprägt von dieser Denkweise. Und auch wir Christen, auch unser Christentum ist stark von diesem griechischen Einschlag. Da geht es hauptsächlich nicht um den Leib, sondern ging immer nur um den Geist und die Seele. Und den Leib hat man damals total auf die Seite geschoben. Der Leib war nicht wichtig, auch Sexualität, ist nach hinten geschoben worden. Man spricht sogar von einer ausgesprochenen Leibfeindlichkeit. Sei gut zu deinem Leib. Teresa von Aquila, die hat schon gewusst, warum das so sagt. Aber noch ein Gedanke dazu. So wie wir früher vielleicht eher eine Leibfeindlichkeit haben, haben wir vielleicht jetzt immer wieder vom anderen Seite vom Pferd gefallen. Wir vergöttern unseren Leib. Wir müssen unseren Leib stylen. Durch Bodybuilding, durch Fitnessstudio, durch Massage. Nichts dagegen zu sagen. Aber wir müssen immer gucken, dass wir noch die Balance halten. Aber was Teresa von Aquila damit sagen wollte, der Satz hört ja nicht auf, sei gut zu deinem Leib, sondern es geht weiter, damit deine Seele. Und da sind wir inzwischen ja auch angekommen, dass Leib und Seele zusammenhängen. Diese Leib-Seele-Einheit. Geht es meiner Seele nicht gut, dann leidet mein Leib darunter. Umgedreht kann es sein. Ich kann krank sein und kann trotzdem seelisch gesund sein. Aber diese Leib-Seele-Einheit, die kommt. Und deshalb, lasst uns das ganz neu auch genießen. Lasst uns wieder genießen, zu lernen, zu schmecken, zu sehen, zu riechen, zu sehen, zu fühlen und zu hören. Und fangt am besten heute beim Mittagessen damit an. Was ich finde, ist in vielen Texten der Bibel, ist immer Zuspruch und Anspruch. Es gibt immer einen Zuspruch Gottes, aber es gibt auch einen Anspruch Gottes. Der Zuspruch Gottes, er hat uns geadelt, dass wir sein Tempel sein dürfen. Aber er hat auch einen Anspruch. Gott will auch, dass wir so leben, wie er es anspricht. Und deswegen, ich habe mal über die Gaben Gottes gesprochen, über Gnade, über Treue. Gott ist Treue, Liebe, Geduld. Warum? Weil Gott treu ist, sollen wir treu sein. Weil Gott Liebe ist, sollen wir lieben. Und da ist mir das immer ganz wichtig geworden, dass dieser Zuspruch und Anspruch, Gott spricht uns was zu, er will uns was geben, aber er hat auch einen Anspruch. Und dann frage ich mich, wie gehe ich damit um? Trotz all den Missständen in unseren Gemeinden und in mir selbst, der Anspruch und der Zuspruch. Heilige und Sünder. Wie gehe ich mit dieser Zerrissenheit um? Heiliger zu sein und zugleich Sünder. Es gibt ein Lied von einer Hochstädterin, Dann der König, ich weiß nicht, wer sie kennt, Heilige und Sünder. Pia liest uns vor, kommt aber auch hier.
Wir sind, was wir waren und hatten, was wir kriegen und wollen, dürfen und sollen. Jede Sekunde, Minute und Stunde, so viele Fragen, die wir in uns tragen. Stell dir vor, da wäre irgendwo jemand, der dich liebt, so wie du bist. Stell dir vor, da wäre irgendwo jemand, der noch mehr ist, als du bist. Wir sind Heilige und Sünder, Greise und Kinder, Bettler und Könige, viele und wenige, Tänzer und Krieger, Verlierer und Sieger, Blinde und Weise, Ziel und Reise. Wir deuten und denken, planen und lenken, urteilen ständig, fahren freihändig, sind zu allem fähig und zu allem bereit, zettel Kriege an und schlichten Streit. Stell dir vor, da wäre irgendwo jemand, der dich liebt, so wie du bist. Stell dir vor, da wäre irgendwo jemand, der noch nicht mehr ist, als du bist. Wir sind Heilige und Sünder, Nächte und Tage, Antwort und Frage. Wir sind alle geliebt und uns ist allen vergeben, weil jemand, der uns sieht, uns und unser Leben. Himmel und Erde, oben und unten, sterben und werden, Verbände und Wunden. Du wirst immer geliebt und immer geheilt, weil jemand das alles mit dir teilt. Heilige und Sünder, Heilige und Sünder, Zerstörer und Erfinder, Lehrer und Schüler, Denker und Fühler, Teufel und Götter, Mörder und Retter, Dunkel und Licht, wir sind alles und nichts. Heilige und Sünder, Suchende und Finder, Riesen und Zwerge, Meere und Berge, Schwarze und Weiße, Arme und Reiche, wir sind hart und weich, wir sind alle gleich. Stell dir vor, da wäre irgendwo jemand, der dich liebt und dich nicht aufgibt.
In diesem Text oder in diesem Liedvers kommt es mir vor, da kann ich mich mit vielem identifizieren. Licht und Schatten, Kreise und Kinder. Manchmal fühle ich mich arm, manchmal reich, Bettler und König. Lehrer und Schüler, Heilige und Sünder. Und in dieser Zerrissenheit dürfen wir leben, weil wir wissen, da ist einer, der uns in unser Leben schaut und der uns vergibt. Wie mache ich das, Heilige und Sünder? Es gibt ein geistliches Atmen, Ausatmen. Ich atme aus, komme vor Gott und sage, sieh mein Leben an, vergib du mir meine Schuld. Ausatmen vor Gott. Und natürlich nach dem Ausatmen kommt das Einatmen. Ich übergebe mein Leben erneut Jesus und sage, Herr, mache du was aus meinem Leben. Du hast den Anspruch. Ich vertraue dir, ich will dir ganz neu gehören. Heilige und Sünder, ausatmen und einatmen. Einen letzten Satz und ein Zitat von Oscar Wilde. Folie bitte. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft. Amen.